im Jahr 80 nach Christus hat der griechische Arzt Lukas ein größeres Werk geschrieben, zwei Bände in unserer normalen Druckgröße, vielleicht 120 Seiten, zu dieser Frage, wie erlebe ich Gott? Dieser Mann hat Gott auf eine ganz besondere Weise erlebt und das hat ihn so umgetrieben, dass er ein Buch darüber geschrieben hat, das zwei Bände stark wurde. Da gibt es ein richtiges Vorwort, ein kleines Vorwort und dann gibt es eine Einführung und in dieser Einführung dieses Buches, so die ersten zwei, drei Seiten, stellt dieser Arzt Lukas, drei, vier, fünf Gestalten vor, Personen, so kleine Biografien, die gleichsam in Kurzfassung die Antwort auf die Frage, wie erlebe ich Gott, in sich tragen. Und eine dieser kurzen Geschichten, die möchte ich uns lesen. Es ist die Geschichte von Simeon. Da wird berichtet, es lebte in Jerusalem ein Gerechter und frommer Mann namens Simeon, der vom Heiligen Geist erfüllt, sich nichts sehnlicher wünschte als eine heilvolle Zeit für Israel. Ihm hatte der Heilige Geist geweissagt, dass er noch vor seinem Tod mit eigenen Augen den Messias sehen sollte. Gottes Geist führte ihn gerade in den Tempel, als Jesus von seinen Eltern dorthin gebracht wurde, um der Gesetzesvorschrift Genüge zu tun. Da nahm er Jesus auf seinen Arm und lobte Gott mit folgenden Worten: Nun kannst du, Herr, deinen Sklaven freilassen, denn dein Wort hat sich erfüllt und das Heil ist da. Die Eltern Jesu wussten nicht, was sie von all dem halten sollten, was über ihr Kind gesagt wurde. Simeon aber segnete sie. Wie gesagt, in dieser kleinen Geschichte gibt Lukas, dieser Arzt, uns eine Antwort auf die Frage, wie erlebe ich Gott? Und der erste Schritt, den Lukas vorschlägt, heißt, praktiziere Spiritualität. Praktiziere Spiritualität. Was ist Spiritualität? Es klingt so kompliziert, ist etwas denkbar Einfaches. Spiritualität ist einfach eine Gott zugewandte Haltung. Spiritualität, Frömmigkeit, Glaubenspraxis ist eine Gott zugewandte Haltung. Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, und das fand ich sehr bemerkenswert, dass in psychologischen Fachbüchern, in Büchern, die sich mit Management oder auch mit Betriebswirtschaft, so eher vielleicht im philosophischen Sinn, im grundsätzlichen Sinn beschäftigen, dass in diesen Büchern in den letzten Jahren immer stärker Spiritualität als etwas Erforderliches in den Blickpunkt gerückt wird. Da schreibt zum Beispiel eine Autorin in einem psychologischen Fachbuch ganz ausdrücklich: Praktizieren Sie Religion und Spiritualität, und das ist überhaupt kein christliches Buch, und fügt dann eine Reihe von vier kleinen Ratschlägen dazu und sagt: Besuchen Sie eine Kirchengemeinde, eine Moschee, einen spirituellen Kurs oder eine Bibelgruppe. Nehmen Sie sich vor, einmal pro Woche oder auch jeden Tag an den religiösen Zeremonien dieser Gruppe der Gemeinde teilzunehmen. Nehmen Sie sich jeden Tag 15 Minuten Zeit, um ein Buch mit einem religiösen oder spirituellen Thema zu lesen oder eine entsprechende Radiosendung zu hören. Beteiligen Sie sich an der freiwilligen Arbeit einer religiösen Gemeinde. Und dann schließt diese Frau den Abschnitt ab mit den Worten: Wissenschaftler können die Macht von Spiritualität und Religion nicht länger ignorieren. Allein die Statistiken zwingen sie dazu. In einer Meinungsumfrage gaben 66% aller Deutschen an, sie glaubten an einen Gott, Tendenz steigend. Und dann schreibt sie, wenn Sie es wünschen, können Sie die Kraft der Spiritualität für sich nutzen und ein besseres und glücklicheres Leben finden. Und genau das ist das, was dieser Arzt, dieser Lukas in dieser kleinen Geschichte von dem Simeon schreibt und oder sagen möchte. Sie können, liebe Leserinnen und Leser, diese Kraft Gottes erleben. Und das drückt er aus in diesem Satz. Es lebte in Jerusalem ein gerechter und frommer Mann namens Simeon, der vom Heiligen Geist erfüllt, sich nichts sehnlicher wünschte als eine heilvolle Zeit für Israel. Dass Simeon Gott erlebt, dass er Gott erlebt und spürt, das hat für ihn und für diesen Lukas, der dieses Evangelium schreibt, vier kleine Voraussetzungen, die er in diesem Abschnitt benennt. Nämlich, Simeon ist gerecht, Simeon ist gottesfürchtig, fromm, sagt er, Simeon ist einer, der sich Gottes Heil wünscht, und Simeon ist einer, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Was bedeutet das, gerecht zu sein, gottesfürchtig zu sein, etwas zu erwarten oder vom Gottesgeist erfüllt sein? Gerecht sein heißt zunächst einmal einfach sozial sein. Sei sozial, sei fair, sei verantwortlich. Ja, in der Bibel heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du das nicht tust, brauchst du den frommen Zauber gar nicht tun. Das Grundlegende ist, dass du fair, gerecht und ordentlich lebst. Was heißt das? Ich habe in der 7. Klasse, bei uns gab es immer einmal im Jahr so eine Tanzveranstaltung in der Schule. Das nannte man damals Wurf. Da hat man so getanzt, dann habe ich da 2 Stunden getanzt. Und am Ende habe ich das Mädchen hinausgeführt. Wir haben ein bisschen geredet, sind uns näher gekommen und dann haben wir uns geküsst. Und es war eine schöne Sache. Und dann bin ich heimgefahren, natürlich. Und am nächsten Morgen bin ich in die Schule gekommen und sie ist auf mich zugekommen. Und irgendwie war das von gestern alles von mir abgefallen. Und ich habe überlegt, wie entkomme ich dieser ganzen Geschichte? Ich wollte davon nichts mehr wissen. Ich habe sie stehen lassen. Und die hat das 2-3 Tage probiert. Und ich kann das heute noch fühlen, wie sie echt enttäuscht war. Aber ich habe sie enttäuscht. Ich war brutal unsozial. Oder? Das ist unmöglich. Antoine de Saint-Exupéry sagt, und das ist unüberbietbar, das könnte von Jesus stammen, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Es ist so wichtig, dass wir in unseren Beziehungen fair, verantwortlich, ordentlich umgehen. Das heißt gerecht. Was heißt fromm? Fromm heißt gottesfürchtig sein. Das heißt, dass ich Gott respektiere. Dass ich anerkenne, dass die Welt nicht einfach irgendwie halt funktioniert, sondern dass ich glaube, dass diese Welt geschaffen ist von einer guten Kraft und Macht. Und wenn ich das heute im Gottesdienst am grünen Tisch für mich so anerkenne, dann sagt die Bibel, dann sollst du so auch leben. Und zwar dann, wenn dieser Glaube vom grünen Tisch, vom Gottesdienst, im Gefecht, im Eifer des Alltags droht, unter die Räder zu kommen. Wenn wir jetzt gerade mal bei diesem Thema Liebe und Partnerschaft und so bleiben, bedeutet das, wenn ich eine Partnerschaft eingegangen habe, dann sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Dann ist das ein Gebot. Und dann bedeutet das, auch wenn ich heute 10 Jahre oder 20 Jahre später einer Frau über den Weg laufe und ich denke, naja gut, wenn die vor 20 oder 25 Jahren mir begegnet wäre, das hätte was geben können. Aber dann ist klar, ich habe mich für meine Frau entschieden und, dann sage ich kategorisch nein. Du sollst Gott lieben mit ganzem Verstand. Das bedeutet, du sollst auch dann Gott respektieren, seine Gebote halten, wenn deine Emotionen verrückt spielen.
Das heißt Gott fürchten. Dann wird der Simeon als einer beschrieben, der sich wünscht, dass Gott etwas Gutes tut in seinem Leben. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich kenne viele Leute, die sind erst 35 und haben im Grunde genommen eigentlich mit ihrem Leben abgeschlossen. Da spielen manchmal Dinge eine Rolle. Gerade nochmal bei dem Thema Partnerschaft. Ich habe mal einer Frau, einem Mädchen gestanden, dass ich sie gern habe. Dann hat sie mir eröffnet, naja, da war ein anderer schneller. Du hast leider Pech. Und in solchen Momenten kann man für sich so einen inneren Schwur leisten, nie mehr mache ich das. Ich mache mich doch hier nicht zum Hampelmann. Ja? Und dann lebst du mit so einem inneren Schwur. Das kann dir auch passieren, wenn du in einer Firma vielleicht rausfliegst oder wenn etwas in einer Firma schief geht oder so. Nie mehr wage ich was. Und dann kommst du so in eine Spirale deines Lebens rein, wo du eigentlich nichts mehr erwartest. Wo du vielleicht mit 35 oder 40 schon abgeschlossen hast. Das ist tragisch. Simeon war ein Mensch, der offen war, dass er was erwartet hat. Und das bringt oder das kommt zum Ausdruck auch in dem, dass gesagt wird, er war vom Heiligen Geist erfüllt. Simeon war einer, man würde vielleicht sagen, es war ein spiritueller Typ. So wie man es vielleicht Männern gar nicht so zutraut. Und doch wissen wir insgeheim ganz genau, dass genau das ist, was ein Leben trägt. Nämlich dort, wo wir auch diese Seiten zulassen und uns öffnen. Okay, also, was heißt praktiziere Spiritualität? Das sagt der Lukas, indem er diesen Menschen Simeon und so charakterisiert. Der erste Schritt, Gott zu erleben, heißt praktiziere Spiritualität. Aber das ist nicht alles. Was Lukas dann zum Thema Spiritualität sagt als zweites, ist so das Zentrale für ihn. Suche Gott in Jesus. Für Lukas, für diesen Arzt, der dieses Werk geschrieben hat, war Jesus der Mittelpunkt seines Lebens geworden. Und das zeigt er, wenn er von diesem Simeon schreibt, dass der in diesem Tempel war und dann ist Maria und Josef mit diesem Kind gekommen und wie er diesem Kind gegenüber tritt, hat er irgendwie eine Erfahrung und merkt, jawohl, in diesem Kind, da kommt die Verheißung Gottes für mich und weit darüber hinaus zur Erfüllung. Und dann sagt er, nun kannst du, Herr, deinen Diener freilassen. Wir kennen das vom Luthertext her, wo es heißt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn ich habe den Heiland gesehen. Was bedeutet das? Warum auch Jesus? Warum ist Jesus da im Mittelpunkt? Die Geschichte von Jesus endet damit, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Er wird gefangen genommen, er wird verhört und dann schließlich gekreuzigt. Im Verlauf dieser Gerichtsverhandlung und überhaupt dieser Gefangennahme passieren unglaubliche Schweinereien. Er wird verraten, er wird geschlagen, alles Mögliche wird mit ihm angestellt. Das ist brutal. Und wir merken es ja in unserer Flüchtlingsarbeit, was das bedeutet, wenn ein Mensch drangsaliert wird, wenn er verraten wird, wenn er gefoltert wird. All das hat Jesus erlebt. Und dann ist da ein Offizier, der an diesem Tag Offizier vom Dienst ist und einfach an diesem Wochenende und diese ganze Gefangennahme, diese Verhöre und alles, was da passiert, begleitet. So aus der Perspektive hat er für alle seine Angestellten, seine Leute, aber er begleitet das von Weitem. Und irgendwie ist dieser Offizier, denkt er manchmal, er ist im falschen Film. Jesus wird gefangen genommen und sagt, also gut, hier bin ich, ich setze mich nicht zur Wehr. Ein Freund von Jesus zieht das Schwert und will kämpfen und vielleicht hätten sie Chancen in diesem Garten, aber Jesus sagt, steck dein Schwert in die Scheide. Das ist nicht unser Weg. Dann wird Jesus verhört. Jesus gibt klare Antworten. Jesus wird nicht ausfällig, Jesus flucht nicht. So etwas hat dieser Hauptmann noch nicht erlebt. Dann wird Jesus ans Kreuz geschlagen und Jesus segnet die, die ihn peinigen. Und am Ende, als er da im Kreuz hängt, wird sogar erzählt, wie Jesus noch ein gutes Wort für die Mitgefangenen, für die, die auch hingerichtet worden sind, hat. Und wie dieser Hauptmann all diese Dinge für sich verarbeitet und begreift, steht er da und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihm an diesem Wochenende, wo er Dienst hatte, eine Güte und ein Friede und eine Liebe und ein Gottvertrauen entgegengetreten ist, wie er es in seinem Leben vorher noch nie erlebt hat. Da ist ein Mensch, dem alles genommen worden ist, das letzte Hemd und dann auch noch das Leben. Und er ist getragen von einem Gottvertrauen, das sagt, Gott, es kann mich nichts von Gottes Liebe trennen. Ich bin in dem gehalten. Dieser Hauptmann, der ist Jesus begegnet und hat Gott gefunden. Was ist an Jesus so besonders? In diesem Text ist ein Wort, das heißt, vielleicht können wir mal die nächste Folie nehmen, genau, das heißt freilassen. Also, der hat gesagt, jetzt, dieser Simeon hat gesagt, jetzt bin ich irgendwie frei geworden. Was bedeutet das? Was will er damit sagen? Bei Luther steht Frieden. Das ist für Lukas in seinem Evangelium ein ganz wichtiges Wort, weil er darin zusammenfasst, was für Jesus so besonders ist, was an Jesus so besonders ist. Viele Menschen haben Schuld, haben Schuldgefühle, tragen aus ihrer Vergangenheit irgendetwas mit sich herum. Irgendetwas, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Vielleicht auch in der letzten Woche bei dir, dass irgendwas passiert ist, wo es kolossal daneben ging. Und Jesus sagt, das muss dich nicht für dein Leben festlegen. Er erzählt die Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Und das ist die zentrale Geschichte im Lukas-Evangelium, wo Jesus erzählt, da war ein Junge, dem ist es zu Hause viel zu eng geworden. Und er hat revoltiert gegen seinen Vater, gegen seine Eltern, hat gesagt, ich ziehe aus, zahle mich aus. Der Vater hat ihn ausgezahlt, dann ist er gegangen, nach kurzer Zeit ist er total versumpft. Und als es gar nicht mehr weiterging, als er ganz am Boden war, hat er sich plötzlich erinnert, Mensch, bei meinem Vater, da geht es ganz anders zu. Und dann hat er gedacht, naja, ich habe mein Leben verspielt, hat er sich einen Plan zurechtgelegt, hat er gesagt, okay, ich kann bei meinem Vater so nicht mehr ankommen als Kind, aber ich gehe zu ihm und schlage ihm einen Deal vor und sage, Vater, mach du mich zu einem deiner Angestellten, weil dann geht es mir auf jeden Fall besser wie hier in der Gosse. Und so geht er zu dem Vater. Und bevor er noch dem Vater seinen guten Plan offenbaren kann, nimmt der Vater ihn in den Arm und fängt an, eine Party zu feiern und sagt, du bist doch mein Sohn, du kannst nicht meine Sohnschaft verlieren. Und Jesus will damit sagen, genau so tickt Gott. Dort, wo du die Schuld bereust, die in deinem Leben passiert ist, egal ob vor 10 Jahren, ob vor 20 Jahren oder in der vergangenen Woche, wo du das bereust, dann nimmt dich Gott in den Arm und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Das ist das Erste, das dieser Lukas erfahren hat. In Gott kann meine Vergangenheit vergeben werden. Das Zweite ist, dass er erfahren hat, in Gott ist mein Alltag sicher. So viele zersorgen sich wegen ihres Alltags. Sie werden schier krank aus Sorgen. Du kannst dich über so viel sorgen, über Kinder, über deinen Beruf, über das Geld und so weiter. Und Jesus sagt, sorg nicht. Schau die Vögel an. Sie sorgen nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer Vater im Himmel versorgt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie, der möchte mit sagen, in Gott sorgt, für deine alltäglichen Probleme. Trau es ihm zu. Hör auf, dein Leben kontrollieren zu wollen. Du machst dich nur krank. Du bist nicht geschaffen, Gott zu spielen. Und das erlebt dieser Lukas als eine unglaubliche Befreiung, wo er sein Leben aus der Hand legen kann und sagen kann, okay, dass mein Alltag funktioniert, dafür sorgt Gott. Und dann gibt es manche, die können nachts nicht schlafen, weil sie vor der Zukunft Angst haben. Manche haben vielleicht jetzt gerade unglaubliche Angst, dass ihr Geld kaputt geht in dieser großen, schwierigen Situation. Oder sie haben Angst vor dem Tod und denken, was wird sein, wenn ich sterbe? Und Jesus sagt, mach dir darüber keine Sorgen. Mach dir darüber keine Sorgen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In Gott ist deine Vergangenheit vergeben. In Gott ist für deinen Alltag gesorgt. Und in Gott ist deine Zukunft sicher. Das ist für diesen Lukas das ganz Besondere an Jesus. Wie erlebe ich Gott? Erstens, praktiziere Spiritualität. Zweitens, suche Gott in Jesus. Aber dann passiert es, dass mir Leute immer wieder im Gespräch sagen, irgendwie habe ich ja Gott erlebt, aber er ist mir verloren gegangen. Manche sagen, im vergangenen Jahr ist mir plötzlich Gott abhanden gekommen. Noch vor einem Jahr habe ich Gott ganz intensiv gespürt und jetzt irgendwie stehe ich ganz neben mir. Da gibt uns Lukas in dieser kleinen Geschichte von Simeon noch einmal einen ganz wichtigen Rat. Ich möchte das so titulieren: Sei bereit, die empfangene Liebe von Gott weiterzugeben. Sei bereit, Gottes Liebe weiterzugeben. Was tut der Simeon, als er in diesem Kind Jesus plötzlich so einen starken Impuls hat, dass Gott ihn segnet? Simeon geht auf diese Eltern Maria und Josef zu und segnet sie. Das ist ein ungeheuer wichtiges Detail. Dass Simeon den Segen weitergibt, den er erfahren hat, ist wichtig. Die Erfahrung der Kraft des Glaubens können wir nicht lebendig erhalten, wenn wir sie für uns privat konsumieren möchten. Sie wird lebendig, sie wird erhalten dort, wo wir sie weitergeben. Gottes Energie, die in uns fällt, zum Beispiel in einem Gottesdienst, oder wenn wir ein gutes Lied singen, die lässt sich nur speichern, nur halten, wenn wir sie austeilen und weitergeben. Es gibt von Leo Tolstoi eine ganz schöne Geschichte, die so in diese adventliche, weihnachtliche Zeit hineinpasst, von dem Vater Martin. Da ist der Schuster Martin, der an einer sehr belebten Straße einer Stadt wohnt, in einem Kellergeschoss. Er sieht immer die Leute vorbeilaufen, durch ein kleines Fenster, sieht er immer gerade so die Schuhe. Und in den Schuhen erkennt er genau, wer vorbeikommt. Und dieser Vater Martin hat irgendwie schwere Dinge in seinem Leben erlebt und steht so da vor der Frage, soll ich mein Herz noch einmal aufmachen für Gott, für das Leben, oder soll ich es zulassen und möchte ich mich auf gar nichts mehr einlassen? Und ein guter Freund, der gibt ihm den Rat und sagt, lies in der Bibel. Okay, der Vater Martin fängt an, abends in der Bibel zu lesen. Und eines Abends steht er vor der Frage, kann ich Gott erleben? Und kann ich nochmal Gott erleben? Und dann liest er in seiner Bibel und Tolstoi erzählt, er schläft ein und plötzlich hört er eine Stimme, morgen wirst du Gott erleben. Okay, am nächsten Morgen denkt er, was ist jetzt ein Traum? Soll ich auf das trauen? Und er wartet und überlegt, guckt raus. Aber irgendwie sieht er keinen Gott und da geht ein Straßenreiniger vorbei, dem gibt er einen Kaffee und da ist eine junge Frau, der irgendwie hilft und ein Junge hat einen Apfel gestohlen und dem hilft er auch. Und am Abend ist er irgendwie resigniert und sagt, naja, Gott ist nicht vorbeigekommen, alle möglichen sind vorbeigekommen, aber Gott ist nicht vorbeigekommen. Aber er liest wieder in seiner Bibel und schläft ein und plötzlich sieht er vor seinem inneren Auge so all die Leute, die ihm heute begegnet sind, an ihm noch einmal vorüberziehen und er begreift, da ist mir Gott begegnet. Und er hört die Stimme sagen, ich bin hungrig gewesen, du hast mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, du hast mir zu trinken gegeben. Ich war nackt, du hast mich gekleidet. So wie du einem von diesen meinen geringsten Brüdern begegnet bist, so bist du mir begegnet. Unsere Frage ist, wie erlebe ich Gott? Lukas gibt in dieser kleinen Geschichte von Simeon uns als erstes den Rat, praktiziere Spiritualität. Sein zweiter Rat ist, suche Gott in Jesus. Aber, sagt er, und das ist nachher ein ganz wichtiger Punkt in seinem Evangelium, diese ersten beiden Schritte kommen nicht zum Ziel, bleiben nicht lebendig in deinem Leben, wenn du nicht zu diesem dritten Punkt kommst, dass du die empfangene Liebe weitergibst. Wo du das tust, da bleibt dein Erleben Gottes lebendig und trägt dich und geht von Kraft zu Kraft. Das wünsche ich uns, dass diese Adventszeit uns in dieser Richtung inspiriert und wir Wege finden, Gott stark zu erleben. Lasst uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für dieses Wort, das uns Impulse gibt, wie wir an den Punkten unseres Lebens, wo wir selber nicht mehr weiterkommen können. Herr, ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen da ist. Du hast uns hier zusammengeführt als ein Teil deines Volkes. Und ich möchte für jeden bitten, dass er sich öffnen kann dem, was du ihm sagen möchtest. Dass wir hören, was du zu jedem durch deinen Heiligen Geist sagst. Herr, hier sind vielleicht Menschen, die unter der Schuld der Vergangenheit leiden. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen einen Blick dafür gibst, dass in dir ein Weg ist, zu verstehen, dass Vergangenheit vergeben werden kann. Und schenk ihnen den Mut, zu dir als dem Vater des Lebens zurückzukehren und die Vergebung anzunehmen. Herr, vielleicht sind manche da, die von den Sorgen momentan sehr umgetrieben sind, die vielleicht nicht wissen, wie sie die nächste Woche bewältigen sollen. Ich möchte dich bitten, dass du etwas von dem großen Gottvertrauen in ihr Herz legst, dass du für uns sorgst. Und Herr, vielleicht sind auch manche da, die Angst haben vor der Zukunft, wie es weitergeht gesundheitlich oder die Angst haben vor dem Sterben. Ich möchte dich bitten, dass du in ihnen ein Licht anzündest, und dass sie begreifen, dass in dir Leben ist, selbst dort, wo wir sterben. Herr, vielleicht sind Menschen da, die dich erleben möchten, aber keine Vorstellung mehr haben, wie sie dich erleben sollen, weil sie irgendwie über die Jahre dich verloren haben. Gib du ihnen den Mut, ihr Herz noch einmal aufzumachen, etwas zu erwarten, auch ganz konkret von dieser Advents- und Weihnachtszeit. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist begegnest, wenn wir jetzt miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.